Damit möchte ich auch schon an Professor Dr. Max Otte übergeben. Die Rufe werden ja immer lauter. Also ein Mensch, den ich letztes Jahr auf die Bühne gebeten habe mit einem Geburtstagsständchen. Also viele haben mitgemacht. Da wurde er 60 Jahre. Heute dürfen wir einfach auch nochmal Revue passieren. Ein Unternehmer vor dem Herrn. Ja, viele Unternehmen hochgezogen. Das wissen vielleicht die wenigsten. Über 20 Sachbücher geschrieben und 14 davon wurden Bestseller. Also quasi die schriftliche Form, das kann er gut. Aber nicht nur das, er kann vor allen Dingen komplexe Dinge einfach darlegen. Und deswegen freue ich mich wirklich jetzt auf Ihren Vortrag, Herr Professor Dr. Max Otte. Sie haben die Bühne, Sie haben das Mikro, viel Spaß.
Viel Spaß. So, bin laut, ja. Ja, die Firma wird ja nicht nur größer, wir wachsen nicht nur, wir verschönen uns auch. Und wir verjüngen uns. Stimmung war gut, als ich reinkam. Wahrscheinlich besser als die Lage. Aber die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ich habe ja immer blaue Krawatten. Auch schon bevor das in Mode kam. Aber jetzt geht's der SPD so schlecht, da habe ich mir mal eine rote angezogen. Und ich fange mal an mit dem Zollhammer von Donald Trump gestern, das musste alles rein natürlich noch. Und ja, die Fonds haben gestern auch 3% nachgegeben. DAX auch, Dow Jones 4%, S&P 5%. Der S&P hat eben die jungen Wachstumsunternehmen, auch die großen Wachstumsunternehmen, Technologie, all das ist ja in den letzten 10-12 Jahren fantastisch gelaufen. Und selbst wenn es mal eine Korrektur gab, nach einem Jahr waren wir dann wieder bei neuen Hochs meistens. Also da könnte sich jetzt tatsächlich eine Veränderung andeuten. Wir bleiben aber in unseren Big Techs drin, denn wir sind ja Langfristinvestoren. Wir haben da wir haben ein Gewicht von 10% insgesamt. Adobe haben wir sogar aufgestockt vor einiger Zeit. Die anderen haben wir etwas reduziert. Aber dieser Zollhammer hat natürlich sofort Wirkungen gezeigt. Und das ist wahrscheinlich auch erst der Anfang. Man kann dem Trump vieles vorwerfen, aber nicht, dass er langfristig wankelmütig sei oder wechselhaft. Dies, und die habe ich damals schon bewusst als politischer Analyst miterlebt, also Student damals, aber interessiert am Zeitgeschehen. 2. September 87 hat er ganzseitige Anzeigen in der New York Times gemacht. Und damals, das ist jetzt 38 Jahre her, spekulierte man schon über Präsidentschaftsambitionen des damals End-30ers. Ja, und dann hat das immer natürlich die nächsten 30 Jahre kontinuierlich dann hat er Dementi gemacht und bis er dann eben seine Präsidentschaftskandidatur verkündet hat. Und in diesen Anzeigen stand drin dasselbe, was heute drin steht. Die Verbündeten ziehen uns über den Tisch, die sollen für unsere Lasten bezahlen, wir schützen die, dafür brauchen wir mehr Geld und so weiter und so fort. Das war also genau die Sache. Wir müssen amerikanische Pharma und wir müssen im Inland was Gutes tun. America great again, das alles stand da drin. Und zum Beispiel hier: It is time for us to end our vast deficits by making Japan and others who can afford it pay. Our world protection is worth hundreds of billions of dollars to these countries and their stake in their protection is far greater than ours. Also Druck ausüben, die sollen bezahlen. Make Japan, Saudi Arabia and others pay for the protection we extend as allies. Das ist natürlich eine sehr einseitige Sicht, eine sehr amerikazentrierte Sicht. Aber was er jetzt gemacht hat, das lag offen zu Tisch. Und in der ersten Amtszeit hat er eben da noch nicht so durchgreifen können. Da war er sofort mit Russiagate beschäftigt. Der Deep State hat ihn in den Klauen gehabt. Und jetzt sieht es eben anders aus. Er hat ein sehr, sehr eindeutiges Mandat. Ja, spannend diese Zölle. 10% mal für alle. Einige auch mehr, Europa 20%, Autohersteller 24%, China bis zu 50% und mehr, 54%, Russland 0. Also spannende Karte. Aber so sieht's aus. Ich komme dann am Ende nochmal drauf zurück. Ja, wer ist der Effekt von Zöllen? Wir können jetzt keine Vorlesung Außenhandel machen. Aber es gibt natürlich einmal die Zolleinnahmen. Damit will er einen großen Teil seiner Haushaltsdefizit überhaupt seines Haushalts finanzieren, weil er sagt, ja, es gab da vor 120 Jahren schon mal einen Präsidenten, William McKinley, der hat das auch gemacht, hat auch funktioniert und mit diesen Zolleinnahmen bezahlen wir dann eben. Also wir lassen das Ausland dafür bezahlen, können unsere Steuern senken, können unsere Schulden bezahlen und so weiter. Aber wir haben natürlich Preissteigerungen für die Importgüter, weil die Zölle draufkommen. Wir haben eine Mengenreduzierung. Wenn es teurer wird, wird normalerweise weniger gekauft. Wir haben im Exportland Preissenkungen, weil die natürlich unter Umständen mit den Preisen etwas runtergehen müssen. Auch Mengenreduktionen, weil weniger nachgefragt wird. Und wir haben Mindereinnahmen für die Exporteure. Das sind mal so ein paar der Effekte. Und was dann die Zölle am Ende bewirken, das weiß man gar nicht so genau. Denn wir haben einen Gesamteffekt, der sich aus Preisveränderung und Mengenveränderung bildet. Sind ja nicht nur, ich habe jetzt Importmenge X, ich hau die Zölle Y drauf und ich habe dann X mal Y als Zolleinnahmen, sonst kann ja sein, dass die Importmenge sinkt. Also wir haben da einen vielschichtigen Effekt, wir können da nicht tiefer einsteigen, aber so einfach, wie er sich das vorstellt, ist das nicht, dass man einfach die Zölle erhöht und dann die Einnahmen hat. Und natürlich hat es erstmal einen sehr negativen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Kennen Sie? Habe ich auch schon mal gezeigt. Wer einmal die rote Pille geschluckt hat, der sieht die Welt anders. Der sieht die Welt anders. Darf übrigens auch begrüßen, ich sehe ihn gerade weiter hinten, den Generalsekretär der Fraktion Europäischer Souveräner Nationen im EU-Parlament, lieber Dietmar, herzlich willkommen. So, wer die rote Pille geschluckt hat, sieht die Welt anders. Und sie ist so anders. Sie ist anders bei Covid. Sie ist anders in der Ukraine-Frage. Sie ist anders im Nahen Osten, in der Israel-Frage. Sie ist in so vielen Seiten anders. Und es gibt eigentlich ein ganz einfaches Modell, das nennt sich politischer Realismus, außenpolitischer Realismus. Im Moment ist John Mearsheimer der bekannteste Vertreter. Ich hatte John Mearsheimer vor 2 Jahren in der Eifel bei mir. Staaten verfolgen ihre Interessen. Sie Macht, auch militärische Macht, ist die Ultima Ratio. Und die Ultima Ratio sind Atomwaffen. So, und so ist das gesamte internationale System hierarchisch strukturiert. Staaten führen auch Kriege, Großmächte mehr als Mittelmächte und kleine Mächte. Und das ist so und das bleibt so, weil das internationale System letztlich doch anarchisch ist. Internationales Recht ist nur so gut wie die führende Macht, die es garantiert. Das sind da ein paar Bücher, das hat der ein oder andere schon mal gesehen. Was ich da nur sagen möchte, ist, dass John Maynard Keynes 1919, als er aus den Verhandlungen zum Versailler Frieden ausgeschieden ist, als junges Delegationsmitglied der britischen Delegation, hat er dieses Buch geschrieben über die ökonomischen Folgen. Er hat gesagt, das führt zur nächsten Katastrophe. Erinnert man sich wenig dran. Er hat gesagt, diese verrückten Dinge, die man Atheisten oder fanatischen Staatsmännern oder religiösen Fundamentalisten oder Diktatoren zuschreibt, die haben tiefergehende Ursachen. Das sind meistens die Resultate langsamer ökonomischer Veränderungen, die sich über Jahrzehnte anbahnen, so wie tektonische Platten, die aufeinander zulaufen, ganz langsam und irgendwann explodiert es dann. Und dann sagt man, es war der und der Staatsmann, aber wirklich sind es große geopolitische Veränderungen, die im Weltsystem passieren. Und das ist die Hauptursache aller Veränderungen, die derzeit auf der Welt passieren. Nominal hat China 2/3 des US-BIP. In Kaufkraftparität hat China die USA längst überholt. Und wenn Sie sehen, was die technologisch auf die Beine stellen, die investieren halt nicht nur ins Militär, sondern auch in Infrastruktur und Forschung, dann ist das die Hauptsorge der USA, wann überholt uns China, genauso wie im Übrigen damals 1987, als Trump diese Anzeigen schaltete, die Hauptsorge der Amerikaner war, wann überholt uns Japan. Und das darf natürlich nicht passieren. Amerika muss immer Nummer 1 sein. Das ist gesetzt in der amerikanischen Psyche. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn das bedroht ist, dann führen wir auch Kriege. So ist die Psyche nun mal. Und ich habe lang genug da gelebt und Trump verfällt auch dieser Logik. Das war lange nicht ganz klar, denn wenn er sagte, make America great again, dann kann es ja auch sein, ich konzentriere mich auf das Innenpolitische. Er hat auch gesagt, wir haben einen tolles Militär, aber es soll kein Weltpolizist sein. I want a fighting military, not a police military. Hat auch den militärisch-industriellen Komplex kritisiert, öffentlich auf einer Pressekonferenz mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella vor 5, 6 Jahren. Also er hat immer gesagt, ich will nicht so viele Kriege führen, make America great again. Aber jetzt fängt er auch an, dieser Kriegslogik zu verfallen. Ja, das ist dieser hegemoniale Zyklus. Also wenn eine neue Macht aufsteigt, da sind wir in 4. Der Hegemon hat sich an seine Privilegien gewöhnt. Neue Mächte steigen auf und dann verteidigt dieser alte Platzhirsch seine Rolle immer aggressiver. Und das kann dann zur Multipolarität, zur Instabilität, zu Krieg führen. Kleiner Hoffnungsschimmer, Graham Allison, der Dekan der Kennedy School of Government, hat vor 6 Jahren ein Buch geschrieben und sagt, er hat 27 Fälle untersucht, in 1/3 aller Fälle führt es nicht zu Krieg. Zum Großen. Immerhin. Und das Buch hat das alles ja in gewisser Weise vorweggenommen. Wir haben den Aufstieg Chinas, wir haben die Verschuldung, wir haben die Polarisierung der Gesellschaften. Das sind alles Begleiterscheinung dieses einen großen Welttrends, dieses Zyklus, in dem sich die Welt insgesamt befindet. Wir haben die Deglobalisierung gestern nochmal sehr deutlich, aber die haben wir auch schon, eigentlich seit der Finanzkrise. Denn seit der Finanzkrise wächst der Welthandel deutlich langsamer als vorher und seit Covid sowieso. Da hat man dann gesagt, wir müssen die Lieferketten zurückholen und so weiter. Jetzt ist halt die Frage, wie sieht der Reset aus? Kriegen wir es ohne großen Krieg hin oder nicht? Ja, und all das ist, wie gesagt, keine Hellseherei, keine Prophetie, sondern wenn Sie dieses theoretische Rüstzeug haben, dann können Sie das im Prinzip natürlich auch analysieren und auch vorhersagen. So, als mir der Mainstream noch etwas gesonnener war, das ist so 2014 gewesen, da wurde ich dann auch noch damit zitiert. 8 Jahre später war es dann soweit. Damals haben wir es gerade noch abgewendet und 8 Jahre später war es soweit. Und es ist nur, das ist jetzt vielleicht ein provokantes Statement, aber gut, es ist nur Putins Geduld zu verdanken, dass es nicht früher so weit war. Ja, kurz zu unserer Firma. Insgesamt dann 7 Fonds mit ungefähr 400 Millionen. Und es gibt nur noch den PI Global Value, denn wir haben zu Ende letzten Jahres Max Otte Vermögensbildungsfonds und PI Global Value verschmolzen, weil beide sehr ähnlich gemanagt werden. Ich habe damals den Max Otte Vermögensbildungsfonds gemacht aus einer strategischen Erwägung, dass wir auch in Deutschland präsent sein wollten. Mittlerweile ist es uns lieber, wenn alles in Liechtenstein ist. Physical Gold. Der ist neu. Gold 1:1. Sind schon 14, geht's täglich rauf. Wunderbar. Ja, und wie gesagt, alles jetzt in Liechtenstein und für individuelle Vermögensverwaltung. Früh Partner, Ralf Früh, Peter Fröhlich, mit denen ich seit mittlerweile 12 Jahren vertrauensvoll zusammenarbeite und auch Gesellschafter bin im Unternehmen. Wir sind Value-Investoren, gute Unternehmen langfristig finden und langfristig halten. Benjamin Graham, Warren Buffett, Bruce Greenwald, so einige Einflüsse auf meinen Investmentstil. Das müssen wir ein andermal machen, vielleicht im Fachseminar. Heute habe ich zu viel zur Weltlage. Gute Unternehmen langfristig finden, deswegen bleiben wir auch drin in Microsoft, wir bleiben drin in Amazon. Wir haben Adobe etwas aufgestockt, wir bleiben drin in Alphabet, auch wenn die jetzt was korrigieren. Wir haben Tech vor 1,5 Jahren schon etwas reduziert. Also natürlich zu früh. Value-Investoren sind immer zu früh. Wenn wir was kaufen, dann fällt es erst. Und wenn wir was verkaufen, dann steigt es auch erstmal weiter. Ist ganz normal. Das ist typisch für Value-Investoren. Wir kaufen in die Schwäche herein und verkaufen in die Stärke hinein. Prinzipien. Ich treffe in meinen Fonds, nicht im IAB Strategy, das sind Florian Günther und Stefan Richter. In den anderen Fonds treffe ich alle Entscheidungen. Wenige einfache Entscheidungen, wenig Transaktionen, klare und einfache Ideen. straffe Portfolios. Wir sind jetzt unter 25 Titel, wir wollen eigentlich unter 20 Titel. Jeder Titel soll zählen. Und viele Safe Haven Investments seit 22. Und von 22 bis heute sind wir den Indizes etwas hinterhergelaufen, weil wir schon vor 3 Jahren auf Sicherheit gesetzt haben. Gold, Berkshire und so weiter. Ja, die Indizes sind weitergelaufen, schneller gelaufen. Der DAX ist schneller gelaufen. Ja, man kann natürlich im DAX, der war extrem billig, hätte man was machen können, aber die Zukunft für deutsche Unternehmen in Summe sieht nicht so toll aus. Ja, jetzt haben wir Mr. Merz. Friedrich BlackRock Merz. Grundgesetzänderung noch mit dem alten Bundestag. Gestern der nächste Skandal. Man will den neuen Bundestag die nächsten 4 Wochen gar nicht einberufen, um möglichst keine Entscheidung zu... Wir sind ganz weit weg von der Demokratie. Als ich das vor 2, 3 Jahren gesagt habe, und auch in Covid, da hat man, hat der ein oder andere vielleicht noch gezweifelt. Aber mittlerweile müsste es eigentlich klar sein. Nur den 80%, die weiter die blaue Pille nehmen, denen ist nichts klar. Denen wird auch nichts klar. Das ist einfach so. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo alles durcheinander geht, wo die Unsicherheit hoch ist, da will der Mensch Sicherheit. Da klammert er sich an das bisschen, was er weiß, auch wenn es falsch ist. Ja, Bürger, eigene Partei belogen. So, diese Billion soll für Infrastruktur, Klimaneutralität und Rüstung sein. Wobei dieser Infrastrukturfonds auch eine Mogelpackung ist. Da will man dann Krankenhäuser unter der Erde bauen und panzertaugliche Brücken. Wofür das dann... Gut, das wissen wir auch. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier was machen kann.
Wir brauchen Menschen, Personal. Das Jahr 10, langsam jedes Jahr 10, 20, 30, 40.000 im Aufwuchs an neuen Soldaten zu rekrutieren. Wir brauchen Menschen, Personal. Wir müssen diejenigen sein, die unsere Werte und unsere Art zu leben in Europa gemeinsam verteidigen. Das richtet sich nicht gegen irgendjemanden. Das ist in unserem eigenen Interesse, das zu tun. Und das wird anspruchsvoller, das wird anstrengender, als es mal war. Wir treten jetzt heraus aus diesem Schatten der Weltpolitik, in dem wir uns gemütlich eingerichtet haben. Das deutsche Geschäftsmodell ist zu Ende. Jetzt müssen wir ein neues Geschäftsmodell formulieren. Und ich bin fest davon überzeugt. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen kann.
Tja, Krieg. Er trommelt zum Krieg. Wir brauchen Menschen. Das richtet sich natürlich gegen niemanden, vor allem nicht gegen Russland, aber... Ja, also das ist schon erschreckend, wie sehr sich die Dinge jetzt beschleunigen. Aber sie sind weiter offen, Geschichte ist offen und wir können da durchaus einen gewissen, ich weiß nicht, Optimismus, aber wir können zumindest sagen, das ist noch nichts entschieden. Ja, letztlich folgen sie alle demselben Herrn. Ich habe das früher immer an Beispiel Angela Merkel erklärt, auf wen hört die? Nicht auf ihre Wähler. Auf ihre Partei? Nein. Parteien sind mittlerweile streng geführte Konzerne und sagen wir mal, der Bundestagsabgeordnete ist der Referatsleiter, der es dann seiner Kundschaft zu verkaufen hat. Und wenn er nicht verkauft, ordentlich wird er ausgewechselt. Sehr zentralistisch. Die einzigen Parteien, die noch nicht so zentralistisch sind, sind bis zum gewissen Grade die AfD, die SPD vielleicht. Bei der Linken gibt es auch noch die eine oder andere Diskussion. Die Union, die FDP, die Grünen, das sind alles extrem zentralistische Parteien. So, und auf wen hört sie? Ja, oder hörte sie in ihrer Amtszeit? Sicher mal auf Barack Obama, sicherlich auch auf das, was im Weltwirtschaftsforum geflüstert wird, auf Emmanuel Macron und so weiter. Also das sind dann so die Signale, die sie bekommt und die sie dann austariert. Und das setzt sie dann um. Und die anderen übrigens auch. Ja, die vertritt uns jetzt in der UNO, die beste Englischsprecherin aller Zeiten. Ja, man braucht gar nicht anfangen zu kommentieren. Wir machen mal eine 360-Grad-Wende und gehen hier weiter. So, der Stefan Homburg, der hat ein schönes Video gemacht zur Billion Schulden, das ich Ihnen sehr empfehle. Er war ja Professor für öffentliche Finanzen. Und ich habe auch bei ihm gehört, 1988 oder 87 in Köln, da war nämlich Star-Assistent und ich war Student. Und er war dann jüngster Professor und er hatte schon ein Buch geschrieben, Makroökonomik und neuere Makroökonomik. Das war 10 Jahre lang das bestverkaufte Lehrbuch der Makroökonomik deutschlandweit. Er hat es geschrieben, aber hat natürlich klugerweise den Namen seines Professors vorne mit draufgesetzt, sodass es dann hieß Felderer, Homburg, ganz kluger Mann. So, können Habig und Scholz sie verjubeln? Nein, es ist sozusagen eine Blanko, also eine Ermächtigung, aber es müssen dann die Ausgaben durch den neuen Bundestag auch verabschiedet werden. Aber das geht dann eben mit einfacher Mehrheit. Deswegen war diese Grundgesetzänderung so wichtig. Was sind Sondervermögen? Natürlich sind Sondervermögen meistens Sonderschulden, nicht immer. Sondervermögen bedeutet einfach, dass dieser Teil aus dem Haushalt ausgegliedert wird und man sieht unten nur den Saldo. Also zum Beispiel Bundesbahn oder so ist dann ausgegliedert als Sondervermögen und unten steht dann nur der Nettobeitrag zum Bundeshaushalt. Aber die Schulden, die ein solches Sondervermögen aufnimmt, die werden natürlich zu 100% den Staatsschulden zugerechnet.
Silber galt lange Zeit als der langweilige kleine Bruder des Golds. Das stimmt aber so nicht. Silber hat eine wachsende Nachfrage in der ganzen Welt, vor allem aus der Hightech-Industrie, und wird zunehmend für Investments interessant. Im Vergleich zu Gold ist Silber aktuell sehr günstig bewertet. Im April 2025 haben wir ein Gold-Silber-Verhältnis von 100 gesehen. Das ist ein historisch niedriger Bewertungsstand für Silber. Das heißt, Sie können jetzt sehr günstig einsteigen in das Edelmetall und sich auf zukünftige Gewinnsprünge freuen. Wenn Sie einfach und sicher in Silber investieren wollen, das an einem der besten Finanzstandorte der Welt, nämlich Liechtenstein, verwahrt wird, dann könnte der PI Physical Silver Fund für Sie sehr interessant sein. Auf www.privatinvestor-silberfonds.de finden Sie alle Informationen zu dem neuartigen Fondsprodukt, zu der Anlagelösung, mit der Sie Silber für eine geringe Gebühr von 1,2% pro Jahr ohne Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlag investieren können. Informieren Sie sich jetzt www.privatinvestor-silberfonds.de. Auf gute Investments.
Droht der Staatsbankrott? Nein, auch noch nicht. Und wie funktionieren Staatsschulden? Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Wenn der Staat jetzt Schulden macht, aufnehmen kann, ist das ja erstmal im System schon verarbeitet. Sprich, irgendjemand hat zu wenig konsumiert und Vermögen aufgebaut oder Guthaben und der andere macht die Schulden. Also diese Verschiebungen sind ja schon da. Durch diese Ankündigung kann jetzt noch mehr Konsumverschiebung stattfinden. Aber im Prinzip ist das erstmal verarbeitet. Die müssen auch nicht zurückgezahlt werden, solange der Staat eben neue Schulden aufnehmen kann, um dann die fälligen Anleihen zu decken, geht das auch weiter. Die Schulden können auch langfristig wachsen. Und zwar mit der Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes. Das geht. Also man kann da so ein Steady State sich definieren. Also es dürfen wachsende Schulden sein. In Krisen darf man auch mal mehr Schulden aufnehmen. Aber wir machen das jetzt ja in gewisser Weise seit 1987 und das ist ein bisschen lange. Deutschland ist da noch relativ weit unten mit 60%. Wir waren mal in der Covid-Zeit etwas höher. Eurozone 90%, USA 122% und damit schon über dem Schuldenstand Ende Zweiter Weltkrieg. Was heißen die neuen Schulden? Sind ja nicht die erste Mal, dass wir das machen. Also 2008 gab es den Finanzmarktstabilisierungsfonds SOFIN mit 400 Milliarden, dann in Corona den Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 600 Milliarden, jetzt eben 1 Billion. Also warum denn nicht immer ein bisschen was drauflegen? Höhere Zinsen, höhere Zinskosten für den Staat. Wir sind in der Zinswende, weniger Spielraum. Natürlich Verdrängung von Ausgaben für Soziales, Bildung, Sicherheit und so weiter, also innere Sicherheit. All das unterliegt ja weiter der Schuldenbremse und wird dann umso stärker natürlich begrenzt. Also wir stellen um auf Kriegswirtschaft. Zumindest ist das die Intention. Noch ist es ja nicht gemacht. Aber es wird ja seit das Manager-Magazin hat ein Cover, ich habe es in einer Folie, die ich jetzt nicht zeige, wo im August 2022 auf dem Titelblatt ein umgestürzter Leopard war und drüber war das Titelblatt Kriegswirtschaft. Das ist auch schon wieder fast 3 Jahre her. Es wird für diesen Krieg wird getrommelt und zwar schon lange. So, dann haben wir natürlich durch die höheren Zinsen Dämpfung der normalen wirtschaftlichen Aktivität. Wir verhindern Reformen, weil wir das zugleistern mit neuen Schulden. Und insgesamt dürfte es schon einen sehr negativen Effekt haben. Und wir schaffen weitere Klientel auf Kosten der produktiven Branchen, die dann vom Staat abhängig sind. Und diese Klientel ist normalerweise nicht in den, sagen wir, Parteien, die eher mittelstandsfreundlich sind. Und die FDP ist nicht mehr mittelstandsfreundlich. Kriegsfinanzierung, das wird erleichtert. Das ist die reine Kriegsfinanzierung. So sind die Kriege immer finanziert worden mit Schulden, weil wenn man sie sofort auf die Bevölkerung umlegen würde, weil man gewinnt ja die Kriege, also kriegt man ja dann vom Verlierer die Schulden zurück, so dass die Denke oder so der Verkaufsdrall. Schulden werden immer mit Kriegen finanziert. Wenn man sie umlegen würde, dann würden wahrscheinlich viele Kriege gar nicht stattfinden. Das kennt auch der eine oder andere, ist trotzdem nochmal wichtig zu sehen, wie komme ich denn raus? Durch die deflationäre Krise wie 33, viele Pleiten, Forderungen werden gestrichen, fallen aus durch Insolvenzen oder auch durch Inflation. Das steht natürlich dann bei der Hyperinflation eine Währungsreform am Ende. Das sind die marktwirtschaftlichen Lösungen. Dann gibt's so Teilstaatsinterventionsgeschichten, also dass man tatsächlich in Wachstum investiert, Steuern senkt, aber auch Steuern erhöht, um den Staat zu finanzieren. Da ist schon der Staat etwas mehr drin. Und dann gibt's natürlich die vollstaatliche Lösung, Preiskontrollen, Planwirtschaft, Enteignung, Währungsreform und so weiter. Da schließt sich dann die Uhr auch wieder zum Anschluss an die Inflation. So, und wir driften in die Staatswirtschaften, das nicht erst seit 2 Jahren. Das ist schon sehr lange im Gange. Zur USA. Ich meine, dieses Bild ging um die Welt und man muss ihn wirklich bewundern für seine Resilienz. Der Mann ist 78. Ich war bei der Amtseinführung dabei in der Capital One Arena. Ich meine, die eigentliche Amtseinführung war im Kapitol, aber dann am Abend vorher war in der Arena. Ich war da und dann am Tag nachher auch. Nach diesem Attentat sofort aufstehen, sich frei machen von den Sicherheitsleuten, ein Symbol senden. Also die Resilienz des Mannes ist schon erstaunlich. Und bei der Amtseinführung, diese 2-3 Tage, die er da durchgestanden hat, also mir ist schon, ich habe da schon Bewunderung für, wie er diese, und das macht er nicht nur 3 Tage, das macht er eigentlich anscheinend immer. Also er scheint von einer unglaublichen Energie getrieben zu sein. Und er wurde natürlich und wird dämonisiert. Das ist Spiegel. Das sind alles so, ja, ich meine, das ist unterirdisch, das Niveau. Aber so ist sie mittlerweile, unsere Mainstream-Presse. Und ich hatte da immer eine andere Ansicht, die ich zum ersten Mal im März 16 geäußert habe. Und das war im Aktionär 17. Trump war mein Friedenspräsident, ich sage wahr, weil diese imperiale Logik jetzt auch anfängt bei ihm zu greifen und er sich ihr nicht entziehen kann. Aber in seiner ersten Amtszeit zumindest hat er keine neuen Kriege angefangen. Und in diese zweite Amtszeit kommt er mit einem sehr, sehr starken Mandat gegen extreme Einflussnahme, Manipulation der Medien, alle Medien außer Fox gegen ihn mit unfairen Anschuldigungen. Man sieht es ja in der Presse in Deutschland auch, was hier abgeht mit, Oppositionsparteien. Ein profiliertes Team. Er hat mit Robert Kennedy Jr., der aus den Demokraten ausgetreten ist, urdemokratische Familie, ein Schwurbler als Gesundheitsminister, der war ja auch im Jahr 21 auf der zweiten oder 20 noch auf der zweiten Querdenken-Demo in Berlin. Die Polizei wollte ihn verhaften, weil er ja gegen die Quarantänebestimmungen verstoßen hat. Michael Ballweg hat mir dann erzählt, wie sie ihn rausgeschmuggelt haben wieder. Der greift durch bei der Gesundheitsbehörde, denn die Pharma-Lobby, also die USA haben wirklich eine ganz schlechte Gesundheitspolitik, das teuerste Gesundheitssystem der Welt, trotzdem eine sinkende Lebenserwartung, Epidemie der Fettleibigkeit, der Opioide, so. Also die Lebenserwartung in Amerika sinkt seit seit sieben, acht Jahren im einzigen Industrieland, sehr ungesundes Essen und so weiter. Er greift durch. Elon Musk, könnte man lange zu erzählen, fantastische Leistung als Unternehmer. J.D. Vance aus einer armen, weißen Familie in Ohio im sogenannten Rust Belt, wo also die Armut grassiert, seitdem die Industrie weg ist aus Amerika. Die USA haben jetzt noch 19% des produktiven Gewerbes der Welt. Vor 15 Jahren waren es noch so ungefähr 27%. Sehr kluger Mann. Die Zeit nennt ihn jetzt, gestern hat sie ihn genannt, den gefährlichsten Mann der USA. Sehr jung. Und da zeigt sich auch, dass der Trump da auch loslassen kann. Also, denn normalerweise sind Vizepräsidenten eher dazu da, nicht da zu sein. Und der J.D. Vance könnte es auch, wenn dem Trump was passiert oder umgekehrt. Tulsi Gabbard, eine Oberst der Nationalgarde, sehr friedensorientiert, ist jetzt Direktorin der Geheimdienste. Die Akten zum Kennedy-Attentat sind freigegeben worden. Joe Biden, vielen ehemaligen CIA-Direktoren sind die Sicherheitszulassungen entzogen worden. Denn es gab 51 FBI-Beamte, die über den Hunter-Biden-Laptop kurz vor der 2020er-Wahl gelogen haben. Die sagen, da war nichts Wichtiges drauf, dabei war da eine ganze Verstrickung mit der Ukraine drauf, es war Pornografie drauf, zum Teil im selbstgemachte Pornografie und so weiter und so fort. Und diese 51 FBI-Direktoren hatten eine öffentliche Anzeige, dieser Laptop ist russische Desinformation. So, denen wurde das alles entzogen, also die greifen durch. Kash Patel, der neue Direktor des FBI, also ein wirklich profiliertes Team. Die Bücher kann ich nur empfehlen von Vance und über Musk. Ja, und dann war Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz und hat da Unerhörtes gesagt. Also wenn Sie Videos nochmal schauen, selbst die Tagesschau musste objektiv berichten, halbwegs objektiv. Und er hat wirklich von den Socken, also er hat den Leuten ins Gesicht gesagt, die größte Bedrohung ist nicht da draußen irgendwo, die sind wir, wenn wir die Redefreiheit einschränken. Die Demokratie ist von innen bedroht. Und das war schon starker Tobak. Die Minen versteinerten sich, Söder, Baerbock und so weiter. Und es gibt einen Leiter dieser Sicherheitskonferenz, einen deutschen Spitzendiplomaten namens Christoph Heusgen, ist schon ewig im Geschäft. Naja, und bei der Abschiedsrede musste sich dann auch ein paar Tränchen verdrücken. Aber das Interessante ist, als Trump vor den Vereinten Nationen sprach in seiner ersten Amtszeit, da saß er auf der Bank, da gab es da auch Videos, wie er da so höhnisch sich über Trump dann sozusagen äußert oder höhnisch das Ganze belacht, was der Trump da sagt. Musk hat mal eben die Astronauten aus der Internationalen Raumstation zurückgeholt, die seit 9 Monaten da hingen, sollten nur 2 Wochen da sein. Aber Biden hat sie nicht zurückgeholt, weil er natürlich das Angebot von Musk nicht annehmen wollte. Wäre ja politisch inopportun gewesen. So, die Themen der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Der Kampf gegen Deep State, Korruption, Klima und Gender. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Die Sicherheits- und Außenpolitik, die Wirtschafts- und Außenwirtschaftspolitik. Gehe da jetzt etwas schneller durch, weil wir ein bisschen was auch zur Investmentstrategie noch sagen wollen. Also, die Akten zu John F. Kennedy und Martin Luther King sind veröffentlicht. Es ist relativ klar, dass das CIA viel tiefer involviert war, als man so öffentlich zugegeben hat. Die Akten zu Jeffrey Epstein sind allerdings sehr enttäuschend, die sind geschwärzt. Da ist nichts drin. Ausstieg aus WHO und Klimaabkommen, das sind alles Präsidentenerlasse am ersten Tag. Verschärfung von Grenzkontrollen, da gibt es jetzt ein Hin und Her, weil die USA wie im Gesundheitssystem auch ein vorsintflutliches Rechtssystem haben. Auch das politische System ist eigentlich das System von 1790. Und das ist bis heute nicht verändert. Einige Bundesrichter oder auch Federal Judges oder District Courts stoppen das dann mit bundesweiten einstweiligen Verfügungen. Also da gibt es einen Kampf über die Gerichte. Er hat gesagt, wir fördern bevorzugt fossile Energien. Das ist etwas Kontrastprogramm zu Deutschland. In seiner Antrittsrede hat er dann die Formulierung gehabt, we will drill, baby, drill. Abschaffung von Diversity in den Bundesbehörden, only two genders, men and women. Sofortige Beendigung des Homeoffice bei Mitarbeitern von Bundesbehörden kommt immer gut an, wenn ich das mal im eigenen Office fallen lasse. Begnadigung für alle im Zuge des 6. Januar 2021 verurteilten Demonstranten, finde ich gut und richtig, bis auf einige, ganz wenige, die übergriffig waren, aber das waren politische Gefangene, so wie Michael Ballweg ein politischer Gefangener war, so wie es heutzutage leider auch im Westen politische Gefangene gibt. Verbot von Regierungseingriffen in die Redefreiheit, soziale Netzwerke, also Mark Zuckerberg hat sich schon wieder von der einen Seite schön auf die Seite von Trump gestellt. Also der hat da einen gewissen Kurswechsel vollzogen. Musk war sowieso immer für Redefreiheit. Schauen wir, wie es weitergeht. Aber es waren alle Big Tech-Oligarchen oder Vertreter der Big Tech-Konzerne auch bei der Amtseinführung da. Also er hat mit denen durchaus auch Deals oder zumindest Übereinkunft. Und dann eben das Department of Government Efficiency von Elon Musk. Und die haben jetzt nichts anderes gemacht, zuerst mal bei der Entwicklungshilfebehörde. Also es ist ja so im Haushaltsprozess. Sie gehen durch das Parlament, verabschieden dann bestimmte Ausgabenpositionen und dann sind die auch im Haushalt veranschlagt. Und dann guckt keiner mehr so genau, wo das hingeht. Und was Trump jetzt gemacht hat, Musk gemacht hat, er hat sich die tatsächlichen Zahlungsdaten geben lassen, hat die Haushaltspositionen mit den Zahlungen verknüpft, was die letzten 200 Jahre wohl keiner so wirklich gemacht hat. Und dann kam halt raus, was USAID alles finanziert. Also 1,5 Millionen Dollar zur Förderung von Diversitätsgerechtigkeit und Inklusion an serbischen Arbeitsplätzen. 770.000 US-Dollar Produktion eines Diversity and Inclusive Musicals in Irland. LGBTQ-Aktivismus in Guatemala. 100.000 Dollar für eine gemeinnützige Organisation, die mit ausgewiesenen Terrororganisationen in Verbindung steht, nachdem ein Generalinspekteur eine Untersuchung eingeleitet hatte. Millionen an die EcoHealth Alliance, die an der Forschung in Wuhan beteiligt war. Also USAID, mir war das seit 30 Jahren bekannt, ist eine Scheinfirma, eine Tarnfirma der CIA. Jetzt wissen wir es auch, oder es ist offiziell, aber der Krieg geht trotzdem weiter. Und es war so, wenn Sie sich erinnern, im deutschen Steuerrecht gab es vor 30 Jahren noch, vor 28 Jahren noch, die sogenannten nützlichen Ausgaben. Das heißt, wenn Sie in Ägypten oder in afrikanischen Ländern oder wo auch immer bestechen mussten, weil das zu Geschäftssitten in diesem Land dazugehörte, dann konnten Sie das von der Steuer absetzen. Und das ist dann auf Druck der Amerikaner beendet worden, wurde strafbar. Die Amerikaner machen das auch nicht, aber die überweisen es dann über USAID und über ihre politischen Organe direkt an die entsprechenden Regierungsvertreter und machen so die Deals. Das wusste ich seit Anfang der 90er letztlich, als ich in dem Bereich mal ein bisschen tätig war. So, da passiert viel, aber auch da, und die ist jetzt auch offiziell abgewickelt und wird aufgelöst, diese Behörde. Er kämpfte also wirklich gegen den Deep State, aber das ist noch lange nicht zu Ende. Tja, und das trifft nicht nur auf Freunde. Also es gibt halt eine Gewalt gegen Tesla, gewalttätig gegen Tesla-Händler und so weiter. Es wird gepusht auch durch die linke Szene, wie in Deutschland auch Gewalt gepusht wird. Das ist schon massiv. Und Chuck Schumer, der immer noch im Kongress ist, aber auch mal Mehrheitsführer war der Demokraten, sagt, wir haben im letzten Jahr 253 progressive Richter ins Amt gebracht und die verhindern das jetzt, was der Musk macht. Also es gibt da auch einen Kampf um die Deutungshoheit und der ist auch noch nicht zu Ende. Und gestern gab es eine große Niederlage oder vorgestern in Wisconsin hat mal wieder der demokratische Richter gewonnen. Richter werden auch gewählt in vielen Fällen. Und Musk hatte sich sehr stark eingebracht, Trump nicht. Und da gibt es auch jetzt Rückschläge. Also das alles noch in der Schwebe, der Kampf läuft. Aber er steckt natürlich irgendwo dahinter. Und diese NGOs, diese Gelder von USAID und so weiter gehen dann an NGOs, dann gehen sie an ausländische NGOs und dann wandern sie auch, und da ist Musk gerade dran, wieder an in die Taschen von bestimmten demokratischen Politikern zumindest anteilig zurück. Genauso wie die Ukraine-Hilfe. Also Nancy Pelosi hat mit einem Gehalt von $200,000 im Jahr, man muss ja auch von irgendwas leben, hat sie irgendwie mehrere 10 Millionen, ich glaube sogar 200 Millionen mittlerweile Vermögen. Und da sagt Musk, da wollen wir jetzt doch mal gucken, wo das herkommt. Bin mal gespannt, ob er da was rausfindet. Außenpolitik wollte den Ukraine-Krieg, der unter ihm nie begonnen hatte, am ersten Tag beenden. Verhandelt in der Ukraine, aber es geht zäh, denn Putin hat natürlich klare Ziele, die er seit 2014 kommuniziert hat. Neutrale Ukraine, keine westlichen Truppen, Entnazifizierung möglichst, und jetzt sind eben noch die vier Regionen dazu gekommen. Und die US-Seite denkt wohl, wenn wir Putin die vier Regionen geben, können wir westliche Truppen dort stationieren oder sonstige Sicherheitsgarantien machen. Aber dann wäre die Ukraine ja nicht neutral. Und dass Neutralität gut funktionieren kann, zeigt eigentlich das Beispiel Österreich, obwohl Österreich diesen Pfad leider vielleicht verlässt oder schon teilweise verlassen hat. Ja, benennt den Golf von Mexiko in Golf von Amerika um, will Kanada als 51. Bundesstaat, hat gesagt, also Kanada nimmt uns nur aus. Mit Russland, China will ich auskommen, aber Kanada, da können wir etwas schärfer herangehen, unterstützt Israels Krieg in Gaza, schweigt zu Syrien. Übrigens gestern auch ein ganz heißes Eisen. Es gibt Backchannels zwischen der Al-Jolani-Regierung und Israel, was eigentlich auch klar war, dass dieses Terrorregime von Israel unterstützt wird. Und in 2-3 Jahren wird es da wahrscheinlich normale diplomatische Beziehungen zwischen dem Rumpfstaat Syrien und Israel geben, zwischen dem islamistischen Syrien. Sagt, dass man Gaza besitzen wird. We will own it and we will develop it. Und dass dort wunderbare Bauprojekte entstehen würden. Hat ohne Kriegserklärung einen Krieg im Jemen begonnen, bereitet einen Krieg gegen den Iran vor. Und zwar sehr konkret. Und das ist hochgefährlich. Und da stehen wir also, der Friedenspräsident, der kippt jetzt langsam in die imperiale Logik eines Kriegspräsidenten. Aber was er immer auch noch, was er im Wahlkampf gesagt hat, und Musk hat es auch gesagt, das wichtigste Ziel ist die Verhinderung eines dritten Weltkriegs. Also bin mal gespannt, ob diese Vernunft vorhält. Und das ist das wichtigste Ziel. Jetzt kurz noch zu den Zöllen, dann kommen wir zum Fonds. Also das Leistungsbilanzdefizit, also Importe von und Exporte von Gütern und Dienstleistungen, sinkt mittlerweile auf 6% des BIP. Während Covid war es nochmal höher. Also es geht weiter runter. Und das ist natürlich für Trump oder für viele Amerikaner ein Grund zur Sorge. Es heißt aber nur, dass Amerika mehr im Ausland kauft, als es exportiert, über seine Verhältnisse lebt in gewisser Weise. Und kann man sparsamer werden, man kann die Ansprüche senken, wie auch immer. Das ist weiter auf dem absteigenden Pfad mit Zacken, aber wenn man das so dranlegt, hat sich da nichts geändert. Das Haushaltsdefizit auch, hier ungefähr bei 6% des BIP, also sehr hoch. Und bei Covid war es mal kurzzeitig sogar bis zu 20%, das geht. Und die Zinszahlungen auf das Haushalt, auf den Haushalt, also auf die Schulden explodieren. Denn wir haben die Zinswende und die Schulden wachsen weiter. Wir haben also einen doppelten Effekt. Das kommt langsam einer gewaltsamen Lösung näher. Also ob es Schuldenstreichungen sind, ob es Inflation ist, was auch immer passiert. Trump meint, er könne das mit den Zöllen heilen. Das ist seine feste Überzeugung. Radikale Haushaltskürzungen, sagt Musk, er auch. Ökonomischer Deal, Staatsfonds, er hat einen Sovereign Wealth Fonds geschaffen. Als ich das vor 12 Jahren für Deutschland vorgeschlagen habe, da wäre es ganz gut gewesen. Wir hatten Schulden zu 0% aufgenommen. Ich habe gesagt, nehmen wir doch 1 Billion zu 0% auf und kaufen davon Aktien und investieren in Infrastruktur. Das wäre so einfach gewesen, wenn man es hätte machen wollen in dieser Niedrigzinsphase. Aber das durfte natürlich nicht sein. So, er macht jetzt einen Staatsfonds, er hat gesagt, TikTok, ja, wir betreiben das weiter, aber TikTok, ohne den US-Markt ist es ja viel weniger wert, also sollte uns doch die Hälfte gehören. Also rein in den Staatsfonds damit. 500 Milliarden Dollar Tech-Initiative mit andersrum, LE, Oracle, Softbank, OpenAI, auch das andersrum. USA zwangen Taiwan, Chip-Technologie in die USA zu verlagern und dann Zölle auf die anderen taiwanesischen Chips. Also sind nicht zimperlich. Zölle. Ja. Alexander Hamilton 1757 bis 1801, Friedrich List 1789 bis 1846, William McKinley 1846 bis 1901 und Donald Trump 1946 bis. In dieser Linie steht Donald Trump, was die Außenwirtschaftspolitik angeht. Alexander Hamilton, er war Gründungsvater der USA, Finanzminister, ist beim Duell gestorben, schrieb über ein National System of Manufacturers, also ein nationales System der Hersteller, weil damals natürlich Großbritannien noch sehr dominant war. Er sagt, wir brauchen Schutzzölle. Das hat der große deutsche Amerikaner Friedrich List aufgegriffen, unter anderem dann auch durch Propagierung eines deutschen Eisenbahnnetzes. Und List sprach vom System der Produktivkräfte. Mein Top-Ökonom ist Friedrich List nach wie vor weder David Ricardo noch Adam Smith. Handel, ja, Handel ist okay, aber es kommt auf die Produktivkräfte eines Landes an. Infrastruktur, Bildung, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Forschung und so weiter. Könnte viel zu List erzählen, muss es dabei belassen. Das ist William McKinley, Präsident von 1897 bis 1901. Und es ist Trumps Vorbild, weil unter McKinley es hohe Zölle gab und damit ein großer Teil der amerikanischen Staatseinnahmen gedeckt wurden. Aber damals war natürlich der Bundeshaushalt als Prozent des BIP wesentlich kleiner. Ja, ich krieg Zeitansagen. Viertelstunde haben wir noch, 20 Minuten haben wir noch. Wir dürfen ein bisschen länger. So, und in der Reihenfolge steht er. McKinley hat auch für den Goldstandard plädiert. Also sein Gegenkandidat war William Jennings Bryan von den Demokraten, zweimal, der für einen Gold-Silber-Standard plädiert hat und für eine lockere Geldpolitik. Und McKinley sprach sich für Zölle aus. Und Trump sagt also, McKinley, das ist mein Präsident, und auch Alexander Hamilton, auch gute Ideen. Beide sind eines unnatürlichen Todes gestorben, Hamilton im Duell, McKinley durch ein Attentat, dann kam Teddy Roosevelt. Aber das ist sein Vorbild. Er erwähnt ihn häufiger. So, und das könnte das Maximalszenario für die Zölle sein. Und wenn man das im Verlauf sieht, dann sind wir da höher als 1901 unter McKinley. Vielleicht landen wir auch hier, aber auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich höher sein als im berüchtigten Smoot-Hawley Tariff Act von 1930, der quasi nach dem Börsencrash, nach dem Finanzcrash, nach der beginnenden Weltwirtschaftskrise noch einen draufsetzte und in die Weltwirtschaftskrise hinein noch diese Zölle reinhämmerte, die dann natürlich auch nochmal den Welthandel massiv behinderten und dann die Krise verlängert haben. Wäre eine gewisse Ironie, wenn Trump das jetzt genauso machen würde. Schauen wir mal. Ob er damit die 900 Milliarden einnehmen kann, die im Übrigen ziemlich genau der Schuldendienst im amerikanischen Haushalt im Moment sind, ist zweifelhaft, weil es eben nicht nur auf die Importe dann den Zolleffekt gibt. Es gibt Mengeneffekte, wie ich erklärt habe, und so weiter. Auf jeden Fall bringt es natürlich sehr, sehr viel Unruhe ins System. Ja, noch was anderes bei den beiden. William McKinley ist leider auch der Präsident, unter dem der amerikanische Imperialismus mit Volldampf begann. Der Spanisch-Amerikanische Krieg, die Besetzung Kubas unter einem Vorwand, Philippinen, die Erweiterung der Territorien. Also William McKinley war eben auch ein Expansionist. Das muss man auch wissen. Und den hat sich Trump jetzt zum Vorbild genommen. Also nichts mehr Make America Great Inside, sondern jetzt geht auch diese imperiale Logik wieder voll los. Es bleiben spannende Zeiten. Tja, wir in der Europa. Er sagt ja, wir nehmen ihn aus, wenn man das sieht. Finanzkrise waren wir noch ungefähr gleich groß mit Amerika. Jetzt ist Amerika 60-70% größer, was das BIP angeht. Europa ist zurückgeblieben. Europa ist auch keine eigene Macht, leider nicht. Ich habe ja auf Einladung von dir, Dietmar, vor 2 Jahren da ein Vortrag gehalten zu Europa in Wien beim Bildungsinstitut der FPÖ. Ist auch im Netz zu sehen. Also Europa eiert immer noch darum und wird eigentlich immer mehr zum Anhängsel der USA. Leider, leider.